Also genau, sie sind über das Thema «Entdeck die Wahrheit, find Freiheit» predigt. Und wir gehen heute so ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Und ich habe Neva schon vorgewarnt, ich mache das nicht, weil ich finde, sie hat das nicht gut behandelt oder so. Gar nicht. Und zwar vor allem, weil erstens sind ihr nicht unbedingt alle die Zielgruppe vom Impact und wahrscheinlich darum nicht dort gewesen. Und zweitens hat es mich wirklich schon länger ein bisschen bewegt und es hat mich mega inspiriert, was Neva gesagt hat. Darum gehen wir heute ein bisschen in die Richtung. Genau. Jetzt würde ich sagen, wir fangen an mit dem Bibeltext. Ihr könnt alle, die Bibel da haben, dürfen sonst gerade mal Epheser 6, 10 bis 17 aufschlagen. Epheser 6, 10 bis 17. Weiss jemand, was das gerade für eine Bibelstelle ist? Ja, die Waffenrüstung. In jedem Fall wollte ich ein Schöckchen mitnehmen, aber ich habe es vergessen. Aber sonst... Das habe ich vom David abgeschaut. Genau, also wir lesen doch den Bibeltext gerade. Dort steht: Schließlich werdet stark durch die Kraft und Macht des Herrn. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, um den listigen Anschlägen des Teufels zu widerstehen. Denn wir haben nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen Mächte und Gewalten, gegen die Weltherrscher dieser Finsternis, gegen die bösen Geister in den himmlischen Bereichen. Darum legt die Waffenrüstung Gottes an, damit ihr am Tag des Unheils widerstehen, alles vollbringen und standhalten könnt. Steht also da, eure Hüften umgürtet mit Wahrheit, angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit, die Füße beschuht mit der Bereitschaft für das Evangelium des Friedens. Vor allem greift zum Schild des Glaubens. Mit ihm könnt ihr alle feurigen Geschosse des Bösen auslöschen. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes. Amen. Was für ein Bibeltext. Wir könnten unglaublich viel über diesen Bibeltext sagen, bin ich mir ziemlich sehr sicher, aber ich muss heute um 7 Uhr auf den Zug und darum habe ich mich ein bisschen fokussiert auf etwas. Genau, ich hoffe, ich kann das so durchziehen. Genau. Vielleicht haben ein paar von euch mitgekriegt, was vorgestern für ein Jubiläum war. Ein relativ trauriges Jubiläum. Weiss das gerade jemand? Genau, zweiter Jahrestag vom Ukraine-Krieg. Am 23. Februar 2022 hat Russland die Ukraine angegriffen. Und Krieg ist ja in den letzten 2 Jahren leider mehr ein Thema geworden als auch schon. Und man ist nicht mehr ganz so überrascht, wenn das irgendwo erwähnt wird. Und in dem Text, den wir hier gelesen haben, geht es auch um einen Krieg. Aber um einen ganz anderen Krieg. Zu dem kommen wir dann nachher noch. Wir lesen in Vers 11 und 13. Vers 11 und 13, ich gehe da nochmal zurück. Genau, dass wir es mit listigen Anschlägen vom Teufel zu tun haben. Und dass man mit denen rechnen muss, aber nicht, wo von Fleisch und Blut kommen. Also es sind nicht Menschen, die das machen oder so, sondern es sind irgendwie so unsichtbare Geister von den himmlischen Bereichen und so. Und ich bewege mich da so komisch, weil ich glaube, das ist für viele, ich sage jetzt mal, westlich zivilisierte Leute, die in der Schweiz aufgewachsen sind oder so, oder einfach in Europa allgemein, wirkt das so ein bisschen so nach einem naiven, kindlichen Glauben vielleicht. Und man denkt so, ja, okay, vor 2000 Jahren, verständlich, dann haben die das halt noch nicht alles gewusst, was es gibt und so. Und darum haben wir so übernatürliche Erklärungen gesucht für diese Sachen. Aber heute sind wir ja modern und aufgeklärt und so. Und darum gibt es sicher andere Erklärungen für das. Und wir müssen nicht mehr so an Detail glauben. Und ich glaube, ich möchte so nicht zu weit drin hineingehen. Das ist tatsächlich der Teil, den ich rausgekürzt habe, weil ich gemerkt habe, dass es lang ist, wenn ich das auch noch bringe. Aber es ist auf jeden Fall so, dass wir alle nicht verneinen können, dass es sehr, sehr viel Böses gibt. Und es gibt verschiedene Erklärungen, warum das so ist. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es einen Gott gibt, der das alles geschaffen hat, uns alle geschaffen hat, und von dem gehe ich aus, für die Information, Halleluja, dann ist es gar nicht so abwegig, dass es so irgendeinen Gegenspieler gibt, wo eben nicht menschlich ist, sondern wo irgendeine geistliche Macht ist oder so, und wo das Böse verursacht. Genau, einfach nur so viel mal dazu, falls jemand denkt, ah, jetzt kommen da die naiven Glaubenssätze da von diesen Leuten. Genau. Also, und ich gehe auch davon aus, dass wir alle intuitiv wissen eigentlich, dass es so etwas Böses gibt. Weil ich behaupte, dass wir alle, egal ob Christ oder Moslem oder Atheist oder was auch immer, Veganer, dass wir alle irgendeine Waffenrüstung in dem Sinn probieren anzulegen, um gegen diese Anschläge zu kommen. Du musst nicht näher anschauen. Ich habe extra Veganer gesagt und nicht Vegetarier. Nein, aber ich glaube, wir sind alle uns irgendwo bewusst, dass es so Angriffe gibt, immer wieder. Und darum haben wir irgendeine Art von Waffenrüstung an. Die Frage ist nur, welche Waffenrüstung funktioniert gegen diese Art und Weise von Angriff. Weil, können wir alle die Hand aufheben, die sagen würden, sie sind Bergsteiger. Was das bedeutet, das können wir euch, das ist auch überlassen. Können wir ein bisschen mutig da? Ja, ja, genau. Also, es hat ein paar, die da immer wieder irgendwie unterwegs sind und so. Und ihr alle wisst, dass gute Ausrüstung ist absolut unerlässlich für so etwas. Und es kann, je nachdem, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes über Leben oder Tod entscheiden. Ich bin zum Beispiel heute am Morgen bin ich powdern mit der Sina auf das Rinderhorn. Und dann hat auf einmal ist meine Bindung gebrochen. Und ich habe nicht mehr wirklich Halt in meiner Bindung drinnen und so. Also es ist nicht dramatisch, alles gut gegangen. Aber dort bin ich schon froh gewesen, dass wir dort nachher nicht irgendwie noch eine grosse Abfahrt vor uns kennen, sondern dass das gerade auf der Piste passiert ist. Genau. Weil gutes Equipment ist sehr wichtig. Und wie wir gesagt haben, die Anschläge, die sind listig. Also und darum nochmal, wir müssen uns auch nicht unter den Anschlägen vom Teufel, dürfen wir uns nicht vorstellen, dass jemand mit Hörnern und einem Dreizack kommt oder so. So wird er einfach dargestellt irgendwie in den Medien. Aber wenn er so überkommen würde, das wäre ja irgendwie wäre das noch cool, weil dann würde man wissen, Achtung, Angriff. Aber das Problem ist eben oftmals, dass es nicht so ist, sondern dass es viel, viel hinterlistiger ist. Zum Teil sind es vielleicht offensichtlicher, die Angriffe. Zum Teil, wenn wir merken, okay, jetzt ist irgendwie hat jemand eine Krankheit gekriegt oder so, oder vielleicht ist ein Todesfall passiert, dann sind wir uns viel mehr bewusst, okay, jetzt sind wir da irgendwie sind wir da unter einer Attacke, oder? Aber es kann auch sein, dass sie viel, viel subtiler kommen, die Angriffe, und wir dann dort vielleicht mit Selbsthass oder mit Angstzuständen, Entmutigung, Frustration oder so zu kämpfen haben. Und ich muss die Hand nicht aufhören, aber ich gehe davon aus, kennen wir alle auf die eine oder andere Art. Genau. Die Frage ist also, wie gehen wir mit dem um? Weil der Bibeltext, und das finde ich auch wichtig, der Bibeltext lehrt uns eben nicht, wie wir diesen Angriff ausweichen können. Und ich wage mich jetzt mal aus dem Fenster raus und schaue doch lieber zum Pastor. und wir behaupten, dass die Bibel im Allgemeinen uns nicht lehrt, wie wir diesen Angriff aus dem Weg gehen können oder so. Sondern sie lehrt uns, wie wir mit denen umgehen können. Wie wir uns wappnen können, wenn so Angriffe kommen. Gut. Ja, die habe ich vorher noch eine Frage, aber wir sind nicht dazugekommen. Genau. Und darum stellt sich eben da bei dem Text nicht die Frage, okay, wie können wir das möglichst alles umgehen, sondern wie gehen wir damit um, wenn so Situationen kommen, wenn so Angriffe auf uns zukommen, weil die werden kommen. Und ich glaube, jedes Leben von uns da drin ist ein Zeugnis, dass es eben so ist, dass so Angriffe kommen. Die Bibel sagt uns eigentlich ganz klar, wie wir mit dem umgehen müssen. Es geht nur mit der Waffenrüstung von Gott. Anders ist es nicht möglich, um diesen Angriff zu widerstehen. Und keine Angst, ich gehe jetzt nicht in den nächsten 15 Minuten, 20 Minuten, probiere jetzt nicht durch die ganze Waffenrüstung durchzubrettern. Ich tue jetzt einfach etwas fokussieren, und zwar, wenn wir uns heute auf den Gürtel von der Wahrheit fokussieren. Und alles andere tue ich jetzt einfach ein bisschen frech auf die Quinzis abschieben. Wenn ihr mehr wollt über die Waffenrüstung, dann müsst ihr mit ihnen reden. Aber ich glaube, es lohnt sich, um sich da Zeit zu nehmen und um wirklich sich auf das zu fokussieren, weil es hat, glaube ich, in diesem Punkt allein schon mehr als genug Material, das wir da durcharbeiten können. Ich finde, der Gurt ist eine spannende Sache von der Rüstung, weil er eben nicht mega, mega spannend ist. Also, nehmen wir mal den Silas. Silas, wenn jetzt, ich nehme jetzt einfach die, weil wir verstehen uns, he? Genau. Wenn ich jetzt dir eine Waffenrüstung auslegen würde, irgendwie ein Schwert und einen Helm und einen Brustpanzer, vielleicht noch so coole Sandalen, ein Schild und einen Gürtel, und ich sage, du darfst einfach etwas nehmen davon. Was würdest du nehmen? Sicher nicht den Gürtel. Das ist ja so, genau. Und ich behaupte, man kann das wahrscheinlich sicher bei allen Männern machen. Ich weiß nicht, ob Frauen da das vielleicht eh alles nicht so spannend finden würden. Aber ich behaupte, egal wie alt das der Mann ist, ob er 5 ist oder ob er 20 ist oder ob er 50 ist, ich habe das Gefühl, irgendwie so die Faszination für Schwerter und so geht nie ganz weg. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch nur ein Jahr. Genau. Es würde niemand den Gürtel nehmen, weil er wirkt einfach langweilig. Er wirkt nicht so, als ob er wirklich ein Teil von einer Rüstung wäre. Aber tatsächlich ist es einer der wichtigsten Teile, die eine Rüstung hat. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Wir denken mal kurz zurück, so, was die Fashion Trends vor 2000 Jahren etwa waren. Für alle, die sich erinnern mögen. Früher hat man Tunikas angehabt. Das waren so lange Gewänder. Also das hier, das ist von den Chosen. Das ist schon ein bisschen zu modern gemacht. Wahrscheinlich, dass wir es ein bisschen cooler finden. Es ist nicht mega wahrscheinlich, dass sie so kurze Röcke, also kurze Gewänder halt angehabt, die nur bis ob Knie gegangen sind. Man hat meistens wirklich lange, lange Gewänder angehabt. Genau. So viel zu den Fashion Trends von der Zeiten von Jesus. Bin mir nicht sicher, ob das wieder kommt. Von den 70er und 80er kommt gerade sehr viel wieder so in meiner Generation, aber das wahrscheinlich eher weniger. Und ich glaube, etwas, was bei denen speziell war, bei diesen Tunika, sind sie wirklich bis am Boden runtergegangen sind, das ist etwas, was wahrscheinlich alle Frauen kennen, die schon mal ein langes Kleid angehabt. Was machen ihr Frauen, wenn ihr ein langes Kleid anhabt, wenn ihr die Stege runter- oder hochlaufen müsst? Genau, also Lüpfen. Weil, dass man nicht draufsteht, glaube ich. Oder? Das ist schon der Grund. Dass man nicht stolpert, genau. Darum geht man nicht in Kleider wandern. Weil es einfach mega unpraktisch ist. Und das war ähnlich bei diesen Tunikas, die man angehatte. Man hat früher, das kennt ihr wahrscheinlich, vom Gleichnis vom verlorenen Sohn. Dort steht doch am Schluss, dass der Vater seinem Sohn entgegengerannt ist. Und vielleicht haben auch schon Predigt über das gehört, und da hört man immer wieder, dass er sich dort wie ein bisschen beschämt hat in dem Sinn. Also andere Leute hätten wahrscheinlich gedacht, nein, schau jetzt mal, der lüpft seine Tunika quasi, um seinem Sohn entgegenspringen. Das hat man einfach nicht gemacht. Und das zeigt so ein bisschen das Ganze, wie man mit diesen Tunika sich hat bewegen und wie eben nicht. Und darum, wenn man hat müssen irgendwie eine schwere Arbeit machen oder so, oder eben einen Kampf kämpfen, dann haben wir Folgendes gemacht. Man hat sich umgürtet, das sehen wir hier auf diesen Bildern auch, und dann hat man den Stoff, den man hatte, haben wir so durch den Bein durchgenommen und nachher in den Gürtel reingesteckt. Und nachher hast du Shorts gehabt, eigentlich. Und mit denen hast du viel mehr Bewegungsmöglichkeiten gehabt. Du warst viel agiler gewesen. Und darum ist es um Gürtel ganz, ganz wichtig, dass man das versteht, dass das mehr ist als einfach nur ein Gurt aha als modisches Accessoire. Genau. Also, was ist genau die Funktion des Gurts? Vielleicht nochmal zum Zusammenfassen. Der Gurt war das, was dich überhaupt erst kampffähig gemacht hat. Einerseits, weil er dir eben Beweglichkeit gegeben hat, aber andererseits auch, weil andere Teile der Rüstung angewiesen waren auf diesen Gürtel. Zum Beispiel hat ein Schwert, hast du nicht die ganze Zeit in der Hand gedreht, sondern du hast es da irgendwo in so einem Holster angemacht. Oder der Brustpanzer, der ist oftmals am Gürtel angemacht, dass er nicht die ganze Zeit so umgeschwungen ist, wenn du dich bewegt hast oder so. Also eigentlich ist es etwas gewesen, wo dich wirklich erst dazu gebracht hat, dass du die Waffenrüstung brauchen kannst. Der Paulus, gehen wir ein bisschen weg von dem Bild, weil der Paulus hat das ja ausgewählt, das Bild von der Waffenrüstung, weil das sehr aktuell war zu dieser Zeit und die Leute haben sich etwas darunter vorstellen. Aber bei uns ist das vielleicht nicht mehr ganz so und darum probiere ich das jetzt mal ein bisschen auf das Setting Davos umzumünzen. Ich habe eine Quizfrage. Es gäbe wieder ein Schöckeli, wenn ich eins hätte. Wie sagt man Klettergestelltli auf Hochdeutsch? Klettergurt, genau. Danke Claudia. Und zweimal danke Claudia, weil ich das von euch ausgelehnt habe. Genau, also ein Klettergurt. Ich habe das übrigens nicht gewusst. Ich musste googeln. Ich habe nicht gewusst, wie man das auf Hochdeutsch sagt. Aber was Klettergurt war, hat natürlich mich sehr gefreut, weil es passt umso besser. Genau, also Klettergurt. Und so ein Gestellte würde ich jetzt mal behaupten, ich bin nicht ein mega Bergsteiger und Kletterer. Aber ich arbeite daran, Claudia. das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste von der Kletterausrüstung. Weil du kannst 15 so Express haben, wenn du willst, und mit denen wollen go klettern. Aber wenn du nichts hast, wo du das anmachen kannst, dann ist es nicht wirklich sinnvoll. Du kannst, also, meine, ihr könnt schon mal probieren, irgendwie so 15 von denen in der Hand haben und dann probieren, eine Wand aufklettern. Aber ich bezweifle, dass das gut geht. Oder ihr könnt noch so ein gutes Seil haben, aber wenn ihr auch nicht daran anmachen könnt, dann ist das alles so ein bisschen für nichts. Einverstanden. Genau, und ich glaube, genau gleich ist es eigentlich mit der Wahrheit. Weil, wenn wir die Wahrheit haben als Fundament, dann können wir etwas damit anfangen. Aber wenn nicht, dann ist alles andere irgendwie, man weiß nicht wirklich, wie es funktioniert oder was man damit anfangen soll. Weil das Gestellte, das gibt eigentlich all den anderen Sachen, die du hast, gibt es überhaupt erst Funktion, die es wirklich haben. Wie gesagt, eben, Express an sich bringt nichts. Aber in der Kombination ist es mega sinnvoll. Und ich glaube, das ist mega wichtig, dass wir das nicht vergessen. Dass die Wahrheit ermöglicht uns eigentlich, um den anderen Sachen von der Waffenrüstung überhaupt erst die Funktion ermöglichen, die sie eigentlich haben. Das ist ein bisschen komplizierter Satz, ich glaube. Genau. Und wenn wir das auf die Wahrheit anwenden, dann können wir das so machen. Du kannst schon an irgendeine Gerechtigkeit von dir selber glauben. Wir haben vorhin gelesen, der Brustpanzer, das ist der Brustpanzer von der Gerechtigkeit. Und wenn du sagst, mal, ich bin gerecht wegen dem, was ich gemacht habe, dann kannst du das schon machen, aber es ist halt einfach nicht wahr. Und dann kannst du das schon über dich aussagen. Oder wenn du sagst, hey, mal, ich habe die Schuhe von der Bereitschaft an, ich gehe jemandem eine gute Nachricht verkünden. Irgendeine gute Nachricht. Das ist, dass das Pulverschnee super ist. Dann ist das schon gut, aber wenn die gute Nachricht nicht eine wirklich gute Nachricht ist, weil die Wahrheit nicht dahinter ist, dann funktioniert es wie nicht. Und dann verliert es den Zweck, den es eigentlich hat. Also es ist die Wahrheit, der Gurt von der Wahrheit, das ist das Fundament von allem anderen, von der Waffenrüstung. Weil wenn das stimmt, dann funktioniert der Rest, dann spielt das zusammen. Es ist ein Zusammenspiel, die ganze Waffenrüstung. Aber wenn das Fundament nicht stimmt, dann geht alles zusammen wie ein Kartenhaus. Also zusammengefasst, die Wahrheit ist das, was uns fähig macht, um die Waffenrüstung überhaupt erst können, wirklich anwenden oder das Klettergestell, je nachdem. Und Neva hat das am letzten Impact mega gut gesagt. Sie hat gesagt, wir als Christen, wir dürfen wissen, dass die Wahrheit nicht einfach nur irgendwie ein paar Facts sind, die stimmen, sondern die Wahrheit ist eine Person, Jesus Christus. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und die haben mich nachher so ein bisschen gefragt, okay, was bedeutet denn das, dass Jesus die Wahrheit ist? Das klingt super, wir singen es auch immer wieder. Aber was bedeutet das genau? Und ich glaube, das wäre eine Predigt für sich. Aber zwei Sachen haben mir mega geholfen, um das irgendwie zu verstehen. Und zwar, glaube ich, bedeutet das, dass er die Quelle von aller Wahrheit ist und dass nichts Falsches in ihm ist. Das klingt jetzt ein bisschen philosophisch oder kompliziert. Ich gebe euch ein Beispiel. Früher in der Schule hat man doch einmal müssen im Deutschunterricht so Gedicht analysieren und interpretieren. Haben wir das auch müssen? Vielleicht kommen wir bei ein paar so dramatische Erinnerungen auf oder so. Irgendwie ein Gedicht aus dem 17. Jahrhundert oder so. Und dann haben wir das müssen interpretieren. Wenn ihr das gerne gemacht habt, sind ihr gesegnet. Und dann ist es mega lustig, weil dann gehst du in zwei Gruppen oder so und tust das ausarbeiten und dann kommen wir zusammen und dann fragt der Lehrer, gut, was denken ihr, um was geht es in diesem Gedicht? Und dann der eine sagt, es geht um einen Apfelbaum. Die anderen glauben, es ist irgendwie um die Familie vom Autor gegangen und nochmal jemand sagt, sein Hund ist gestorben. So ein bisschen in dem Stil. Es kommen irgendwelche Interpretationen zusammen. Und jetzt stellt sich die Frage, okay, wie können wir denn wissen, was ist die Wahrheit? Was ist denn die wirkliche Bedeutung von dem Gedicht? Und ich würde es dort sagen, nicht einfach immer nur am Lehrer vertrauen. Lehrer sind super, aber sie wissen auch nicht immer alles. Am besten, und das ist natürlich nicht immer möglich, aber am besten gehst du den Autor von dem Gedicht fragen, was hast du wollen kommunizieren mit dem? Was ist die Bedeutung von dem? Und dann wissen wir, das ist die Wahrheit. Das ist die Bedeutung von dem Gedicht. Wenn er sagt, hey, es geht um meine Familie, dann kannst du schon glauben, dass es um seinen toten Hund geht. Das stimmt einfach nicht. Und die Bibel sagt, dass Jesus Gott ist und dass Gott der Schöpfer von allen Sachen ist. Sie sagt, dass alles durch Jesus und von ihm geschaffen worden ist. Und darum, wenn wir uns irgendwie fragen, was ist die Wahrheit in diesem Thema? Oder was bedeutet das? Dann müssen wir den Autor fragen, was ist die Wahrheit zu diesem Thema? Und darum glaube ich, er ist die Quelle der Wahrheit. Und dass nichts Falsches in ihm ist, ist einfach, er kann nicht lügen. Weil wenn du die Wahrheit bist, ist es wie schwierig zum Lügen, einverstanden? Genau. Ich glaube, das hat mir geholfen, um ein bisschen zu verstehen, was bedeutet, dass Jesus die Wahrheit ist. Das ist nicht einfach nur irgendetwas Abstraktes, sondern wenn wir Fragen in unserem Leben, wenn wir sagen, okay, wie soll Familie aussehen? Das da. Da ist die Antwort. Weil das ist das, was der Autor von der Familie über die Familie sagt. Oder wenn wir uns fragen, okay, wie sieht eine gesunde Ehe aus? Ich kann in einen Ehevorbereitungskurs gehen, aber der Ehevorbereitungskurs basiert auf dem Buch. Weil sich dort Leute gefragt haben, okay, was sagt der Autor über Ehe? Und ich glaube, in dem Sinne, wenn wir so das Mindset anfangen haben, dann erklärt sich mega viel. Weil ich glaube, oftmals sind wir so verwirrt und überfordert, und das geht mir auch so, weil wir denken, okay, der sagt das, irgendwie die Regierung sagt das. Man ist so überfordert, weil man keine Antworten hat mit Fake News und all dem. Und ich glaube, dort ist es so wichtig, dass man nicht einfach nur als irgendwie, wenn wir einen Input über das Thema schreiben, das Buch da brauchen, sondern wenn wir irgendwelche Fragen haben, dass das unsere erste Anlaufstelle wird. Dass wir denken, okay, was ist da genau gemeint? Was hat Gott mit dem gemeint? Und darum glaube ich, ist es mega essentiell und auch ganz praktisch, dass Jesus die Wahrheit ist. Also die Wahrheit ist die Grundlage dafür, dass wir den Angriff widerstehen können. Und Gott ist die Wahrheit. Und dann gibt es vielleicht Leute, die denken, ja gut, es gibt verschiedene Argumente oder verschiedene Klettergestellte. Ich muss mich nicht unbedingt an der biblischen Wahrheit festheben. Und das stimmt, das musst du nicht. Die Frage ist einfach, verhebt denn das, was du dich daran festhebst? Ich sage jetzt, wenn du sagst, ich vertraue einfach darauf, dass meine Familie und meine Freunde, dass ich gute Beziehungen habe und das ist mein Fundament, auf dem baue ich mein Leben auf, dann ist das schon okay, aber dann nimmst du die Seile, das Kletterseile, und du bindest vielleicht einfach so eine Gurtschnalle da fest. Und das mag ganz lang, mag das schon gut gehen, aber ich will nicht von 4 Metern in das Seil reinfallen, wenn ich da angemacht bin. Weil es ist einfach unzerbrechlich, wenn es nicht die Wahrheit, das Fundament vom Wort Gottes ist. Weil, wenn du sagst, ich vertraue auf meine Beziehungen, Familie und Freunde. Es klingt mega hart, aber was ist, wenn dann etwas passiert? Wenn es einen Todesfall gibt? Oder wenn deine Freunde dich im Stich lassen? Und das passiert alles, ich wünsche das niemandem, aber das passiert. Und darum glaube ich eben, es kann ganz lange gut gehen, solange du einen guten Tritt und einen guten Halt hast. Dann brauchst du technisch gesehen den, der dich sichert, nicht. Aber wenn es dann eben mal abrutscht, dann ist es wichtig, dass wir irgendetwas haben, das uns Rückhalt gibt. Was mir mega wichtig ist an dem Ganzen, und ich glaube, das ist mega essentiell, ist, dass mit der Wahrheit umgürtet sein, das bedeutet nicht einfach, dass wir über die Wahrheit informiert sind. Und ich bin da mega herausgefordert, ich studiere Theologie, für die, die das nicht wissen, und ich bin mega herausgefordert, weil ich lerne in den letzten 2,5 Jahren mega viel über die Bibel und über Gott, und ich habe so viel Wissen. Wir können aneignen in dem drinnen. Und das ist ein mega Segen, dass ich die Zeit habe und all das. Aber ganz viel von dem sind Informationen. Ich lerne die Informationen. Und umgürtet sie mit der Wahrheit heisst eben nicht einfach nur, dass man den Gurt als modisches Accessoire dabei hat oder so, sondern dass wir eben uns ready machen mit dieser Wahrheit, dass wir sie anwenden. Also, dass wir sie nicht einfach nur so ein bisschen mittragen, sondern dass wir sie, ich habe es mir so aufgeschrieben, dass wir sie in unser Leben hineinprügeln. Weil zum Teil läuft das eben nicht einfach nur so natürlich. Zum Teil braucht es ein bisschen Überwindung oder auch ein bisschen ein Vertrauen, dass man sagt, okay, ich verstehe nicht wirklich, was da drin gemeint ist oder ich verstehe nicht, warum vielleicht eher. Aber wenn du sagst, ich soll den Schritt gehen, dann gehe ich diesen Schritt und dann probiere ich das. Und das ist das, was passieren muss. Es ist gut, um Sachen dazu zu lernen. Es ist gut, um Sachen zu Boden zu denken. Aber wenn wir das nicht machen, dann ist das schlussendlich ist das nichts anderes als einfach ein gutes Buch mit ganz vielen Anweisungen. Und wir haben das Gefühl, oh, das sollte man machen und das sollte man machen und das sollte man machen. Aber wenn wir die Wahrheit da drinnen nehmen und das wirklich bis auf den Boden abdenken, dann glaube ich, ist es etwas, wo unser persönliches Leben, unsere Familien, unsere Ehen, unsere Gemeinden, unser Land wirklich verändern kann. Und zwar zutiefst durch bis in den Kern. Und ich glaube, was es bedeutet, ihr fragt euch vielleicht, okay, gut und recht, aber was bedeutet das genau für mich, zum umgürtet zu sein? Was profitiere ich davon? Das ist jetzt ein bisschen ketzerisch gesagt. He? Aber was kann ich damit anfangen, wenn ich umgürtet bin mit der Wahrheit? Und wir haben am Anfang gesagt, dass es für uns alle Angriffe gibt in dem Sinne, in unserem Leben. Und das kommen wir wie nicht um. Und ich glaube, wenn wir das annehmen, dass wir mit dieser Wahrheit umgürtet sind und uns an dem orientieren, was die Bibel sagt und was Jesus sagt, dann haben wir eine dritte Option, die es sonst eigentlich nur zwei gibt. Weil dann müssen wir nicht verzweifeln, wenn unser Leben oder wenn jemand stirbt oder wenn jemand psychische Probleme hat. Oder ihr könnt euch ein Beispiel ausdenken. Es gibt tausende von Sachen, was passieren kann. Dann müssen wir nicht verzweifeln daran und wir müssen es auch nicht einfach ignorieren. Sondern wir können es wahrnehmen als das, was es ist. Und es ist etwas Schlimmes oftmals, was passiert. Aber wir wissen, weil wir die Wahrheit kennen, dass es eine Hoffnung gibt, die alles übersteigt. Und ich glaube, das ist so entscheidend. Es geht dort innen nicht einfach nur darum, eben, dass wir die richtigen Antworten haben. Weil der Vers 10 ist, glaube ich, die Antwort auf das Ganze. Vers 10 sagt, werdet stark durch die Kraft und Macht des Herrn. Und das ist unsere Hoffnung, dass es eben nicht einfach nur darum geht, dass wir nachher wissen, wie Sachen gemacht werden, dass wir wissen, was die richtige Antwort ist, sondern dass wir wissen, dass die Kraft und Macht vom Herr, dass das ist, wo unsere Stärke ist, das ist, wo unsere Hoffnung ist. Wir sind nicht mehr länger angewiesen auf entweder unsere Fähigkeit zum Beziehungen aufrechterhalten oder zum fit sein oder auf unseren Job oder so, weil das alles, das ist zerbrechlich. Das geht weg. Aber wenn wir die Hoffnung haben, dass Jesus das alles besiegt hat und uns eine neue Hoffnung gegeben hat, eine neue Perspektive gegeben hat, wo wir in dem drinnen dürfen wissen, dass er für uns ist und dass wir dürfen stärker aus dem rauskommen, als wir reingegangen sind. Ich glaube, dort ist es, wo das wirklich anfängt Wurzeln zu schlagen in unserem Leben und uns anfängt wirklich eine Kraft zu sein. Unsere Hoffnung ist die Wahrheit von dem, was Jesus für uns gemacht hat. Wir müssen also unsere Hüfte in dem Sinne so umgürten, dass wir das Zeugs, das da unten von der Tunika rumhängt, das uns bremst und uns instabil macht oder uns die Gefahr gibt, dass wir stürzen, das müssen wir nehmen und wir müssen in die Wahrheit hineinschoppen. In dem Sinn, dass die Wahrheit das umgibt. Und ich glaube, oftmals ist so, wir haben ganz viele Vorstellungen, so, oh, was ist, wenn das und das passiert? Oder was ist, wenn das und das passiert? Und wenn wir die Wahrheit wissen, dann dürfen wir wissen, ja, aber auch selbst wenn das passiert, dann gibt es trotzdem noch etwas, wo uns da Hoffnung und Stärke gibt, so ein tiefes Fundament. Ich habe heute drei so Herausforderungen für euch mitgenommen, was ihr machen könnt. Und das Erste, und das meine ich wirklich nicht irgendwie zum euch Druck machen oder so, aber lesen das Buch und vertrauen dem. Das ist wahrscheinlich fast noch wichtiger. Also nein, wenn ihr es nicht lest, könnt ihr mir auch nicht vertrauen. Aber es ist, ich habe es spannend gefunden in meinem Leben, wenn ich es einfach nur gelesen habe, weil ich halt musste, dann war es immer so ein bisschen recht trocken gewesen. Und wenn du nachher aber anfängst, um das ernst zu nehmen und zu sagen, okay, ich will nicht einfach nur schauen, wo stimme ich überein und wo nicht, sondern wo stimmt das mit mir überein und wo nicht, dann fängt es an, recht lebendig zu werden und ein bisschen unangenehm. Weil immer wieder werden wir mit Sachen konfrontiert, wo wir merken, der Autor von uns sagt, das sollte anders aussehen in dir drinnen. Und ich will dir helfen dabei. Und das ist die unglaubliche Kombination, die ich glaube, das gibt es nur im Christentum. Dass er sagt, hey, look, das ist nicht gut, komm, wir arbeiten daran zusammen. Und das ist etwas Unglaubliches. Genau. Darum habe ich das hier da so aufgeschrieben. Ich habe nur einen grossen Punkt, weil die anderen zwei sind Unterpunkte. Fokussiert dich beim Bibellesen auf das, was Gott gemacht hat und erst nachher, was du machen musst. Sonst kommen wir in einen unglaublichen Leistungsdruck und in eine Religiosität rein, weil wir das Gefühl haben, wir müssen. Aber wenn wir uns auf das fokussieren, was Gott gemacht hat, dann dürfen wir wissen, okay, er hilft mir in dem drin. Und er hat das schon gemacht. Ich muss nicht ihm irgendetwas beweisen, dass er mich annimmt, sondern es ist ein Miteinander mit unserem Vater. Und der zweite Punkt, den ich glaube, ist unwichtig für alle von uns, das haben wir den Papa beigebracht, wenn wir klettern sind. Immer bevor man losklettert, macht man einen Partnercheck. Man schaut, hebt der Knopf. Hast du dich richtig eingefädelt? Bist du richtig angeseilet? Und ich glaube, das ist mega wichtig, dass wir das als Gemeinde, als Heilsi-Family, als Ehepaar, als Familien, wo auch immer ihr dran sind, dass wir das machen, dass wir gegenseitig schauen, bist du mit der Wahrheit umgürtet oder hast du die Zeile vielleicht wirklich da angemacht? Weil das, wenn wir das nicht machen, dann kann das fatale Folgen haben füreinander. Und darum sind wir als Community in dem unterwegs. Genau, wir werden jetzt eine Zeit haben, wo ein Instrumentallied gespielt wird und dort möchte ich einfach, dass wir uns ehrlich selber fragend, was ist meine Beziehung zu der Wahrheit, zu Gott, weil er ist die Wahrheit. Und nehme ich das ernst oder sehe ich ihn mehr so ein bisschen als Berater, wenn ich gerade nicht weiter weiss? Solange ich eine Ahnung habe, mache ich es selber, aber wenn ich nicht weiter weiss, kann er mir schon helfen. Oder sage ich mir, nein, ich will wissen, was du sagst über mein Leben, über meine Herausforderungen, aber auch über die Sachen, die gut laufen. Ich will wissen, was du zu dem meinst. Und dann, glaube ich, dürfen wir wissen, dass er uns verspricht, dass er mit uns ist und uns in die Wahrheit hineinführt. Das ist das Versprechen, das wir haben, dass der Heilige Geist in uns ist und uns in die ganze Wahrheit hineinführen wird. Ich möchte mega gerne noch beten zum Abschluss. Jesus, ich danke dir, dass du treu bist und zu deinem Wort stehst. Und dass, wenn du redest, dass dann Wahrheit kommt. Und wenn wir nicht irgendwie denken, oh, okay, ist das wirklich so? Kann ich mich auf das verlassen oder nicht? Und wenn du sagst, dass es so ist, dann ist es so. Weil du der Autor bist von der Wahrheit, Jesus. Und ich danke dir, dass du uns hilfst, um in das Vertrauen zu dir hineinzukommen. Und dass wir unsere, oh, aber was wenn, dürfen austauschen für die Selbst-wenn-Momente. Dass wir denken, wir vertrauen dir so fest, dass unsere Lebenssituationen nicht mehr so schlimm erscheinen, weil wir dürfen wissen, dass du da bist und dass du grösser bist als die Situationen, Jesus. Und ich bitte dich für alle, die da sind, eine Situation persönlich am Durchgehen sind, wo sie merken, sie sind angegriffen und wo was auch immer alles auf sie hineinprasselt, Jesus. Danke, dass du ihnen zeigen kannst, was das die Wahrheit ist und dass sie dürfen merken, wie das wirklich in eine Freiheit führt. Der, den du frei machst, der ist wirklich frei, Jesus. Und an dem müssen wir festheben, weil du es uns versprochen hast. Amen.